Woohoo! Glory, glory! Halleluja! Ja, wir sind gestorben mit Jesus. Wir sind begraben mit Jesus. Wir sind auferstanden mit Jesus. Mit jenen am Herrn von Generation zu Generation. Glory! Yes, nehmt doch Zeit und lauft ein bisschen rum und sagt einander schöne Sachen. Auch Menschen, die ihn vielleicht noch nicht kennen. Halleluja! Mein Name ist Hansa Gstadlmann. Was für ein Segen mit euch da zu sein. Sehr bewegend war schon im Worship. Halleluja! Ja, ja, nehmt euch Zeit, sucht ein Plätzchen. Wir sind in dieser Serie mit dem David. David, sein Leben. Das ist ein riesen Thema. Und wir müssen uns den David richtig verdienen. Weil wir fangen ganz weit vorne an. Beim Umfeld von David, damit du eine Idee bekommst, in welche Zeit der David hineingeboren ist, in welche Zeit, dass Gott den David erweckt hat. Es ist eine Zeit von der Gottlosigkeit, eine Zeit ohne Gottesfurcht. Wenn du bei unserer City Church Homepage, gehst auf Celebration Tipps und nachher aktuelle Serie, ich habe es eben nicht angekriegt, es ist mir mit dem Snapshot immer wieder weggekumpelt, aktuelle Serie, kommst du auf die aktuelle Botschaft und unten dran haben wir dir Zusatzmaterial angepostet. Und das ist sehr zu empfehlen, weil es ist eine längere Serie und da wird immer wieder mal ein bisschen etwas verändert. Und ich sage ganz kurz etwas dazu. Die ersten drei Posts sind aus dem Bible Project. Wer kennt das Bible Project? Ja, einige von euch. Ist eine geniale Sache, kommt aus Amerika. Er hat jedes Buch in der Bibel und über das raus, tut er irgendwo so in 4 bis 8 Minuten erklären. Er tut es nicht auslegen, sondern er tut Strukturen erklären, Geschichten erklären, Hintergründe, an wen, warum, an wen und warum. Und wir haben hier Churches, also den Richter und zweimal Samuel. Churches ist auf Englisch, Samuel auf Deutsch. Es gibt noch nicht alle auf Deutsch, aber das sollte ja für euch kein Problem sein. Sie reden ja alle Sprachen, habe ich herausgefunden. Kann ich total empfehlen. Und auch übrigens, wenn du jetzt neu getauft bist, und der Name Abraham, David, Jakob, Josef, Eli und Hannah dir noch nicht so viel sagt, dann empfehle ich dir sehr, geh mal in die Bible Project rein und schau einfach mal die ersten 5 Bücher Mose an und vielleicht noch den Josua, damit du einen kleinen Überblick hast. Und für alle anderen ist es natürlich ein super Refresher. Könnt ihr es auch in einer kleinen Gruppe machen, in den Häusern, überall, wo ihr euch trefft. Wir wollen ein gutes Fundament erarbeiten. Dann die untere Reihe, dann der Roger Liebe, habe ich das letzte Mal erwähnt. Da geht es eigentlich ums kulturelle, religiöse Umfeld, die Völker Kanaans. Sehr zu empfehlen, Vortrag geht über 1,5 Stunden. Da kann ich jetzt gerade einmal hin und her fahren und dann habe ich das gehört. Und dann Unlocking the Bible. Wer kennt den David Parson? Wer hört denn? Ja, ist auch so ein wunderbarer Geheimtipp, ist auf Englisch und er geht durch die ganze Bibel durch, einen alten Mann. Und er bringt einfach geniale Hintergrundinformationen. Und ja, das nur zur Info. Wenn es dich gelustet, dann flitze mal drauf. Wie gesagt, wir sind in der Zeit von der Gottlosigkeit. Und das ist wirklich immer her, wenn man das Alte Testament liest. Und ich muss eben gestehen, das Alte Testament hat für mich wirklich einen gewissen Preis zum Lesen. Weil es ist so viel Mord und Totschlag und noch schlimmer, es sind so viele Menschen, die Gott verachtet und von ihm abfallen. Und es ist immer die gleiche Geschichte. Gott offenbart sich. Und es ist übrigens heute auch noch so. Die Gefahr, die Welle ist immer noch da. Gott offenbart sich. Jemand verliebt sich sofort in Gott. Oder? Ist alles klar, dient Gott und schon bereits die nächste Generation vergisst Gott, wenn nicht schon sogar der Mensch, der verliebt war in Gott, vergisst Gott wieder und geht seinen eigenen Weg und Moral und das ganze Leben geht gegen oben. Und das ist immer so traurig zum Lesen, zum Mitfühlen, aber es ist eben für uns eine Warnung, es ist für dich eine Warnung, eine Lehre, darum geh ins Alte Testament rein und riskiere es. Ich habe dir das letzte Mal eine Zeittafel gezeigt, wo wir gesehen haben, dass die Menschen von früher noch zum Teil sehr alt geworden sind. Zum Beispiel ein Noah, oder? Oder ein Sem noch gelebt hat zur Zeit von Abraham, ein Sohn von Noah. Und irgendwann ist die Lebensspanne dann auf 120 Jahre beschränkt worden. Ich will heute dir eine andere Zeittabelle geben, die ist einfach zum Lernen. Und zwar ist es 4 mal 500. Das ist ungefähr. Also 500 Jahre vom Abraham zu Mose. Abraham, das war Patriarchenzeit. 500 Jahre Patriarchenzeit. Vom Mose zum Saul sind es 500 Jahre. Dann sind wir im Jahr 1000. 1500 minus 500 gibt 1000. Mose bis Saul kannst du unter dem Titel Propheten laufen lassen. Es waren Männer Gottes, die das Volk Israel geführt haben. Es waren hauptsächlich Propheten. Auch der Mose war ein Prophet. Dann sind wir ums Jahr 1000 herum. Wieder 500 Jahre abziehen, kommen wir aufs Jahr 500. Und das ist die Zeit der Könige. Saul bis Zedekia sind Könige. Israel ist regiert worden von Königen. Und dann die letzten 500 Jahre ist ein bisschen undefiniert. Das ist verschiedene Führer sind aufgestanden. Manchmal ist das Volk führungslos gewesen. Bis ins Jahr 0 sind die vierten 500 Jahre. Und wer regiert dann seit den Pfingsten? Der Heilige Geist. Jesus Christus, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sind jetzt da. Sie regieren, sie sind die Herrscher vom Reich Gottes, von dem Äon, wo du drin stehst. Und das Ziel ist, dass wir uns unter Gottes Herrschaft stellen, ganz direkt. Im Alten Testament hat Gott immer durch Menschen geleitet, gelenkt und geleitet. Ja. Darum heisst der Name Priester ja auf Latinisch auch Pontifex, ist ein Brückenbauer, ein Brückenbauer. Und du lebst jetzt in einer Zeit, in dieser fantastischen Zeit, wo alles Fleisch, heisst in der Bibel, den Heiligen Geist kann empfangen und jede Person, Mann, Frau, Kind, alt und jung und Greise, könnt vom Heiligen Geist erfüllt werden. Ist das nicht absolut gewaltig? Darum erleben wir, was wir erleben. Darum beten wir Gott an von ganzem Herzen. Darum ist er ein lebendiger Gott mitten unter uns. Halleluja. Wenn wir über den David reden, dann nachher siehst du, dass der David da tritt er in Erscheinung. Das ist also gerade am absoluten Herrschaftswechsel, am Typenwechsel vom Volk Israel. Wir kommen von der Zeit der Propheten, oder eben vorher sind es Richter genannt worden, aber es sind auch prophetische Leute gewesen, kommen wir in die Zeit, wo das Volk Israel einen König hat wählen. Und wir sind jetzt genau an dieser Bruchstelle. Und das Volk Gottes hat wieder mal alles vergessen. Es sind noch keine 500 Jahre seither, hat der Mose die 10 Gebote gegeben, die sie in den Bundeslade aufbewahren. Hat ihnen das Gesetz gegeben, hat ihnen die ganze Tora gegeben, wo sie gelernt haben, wie sie leben sollten. Es sind keine 400 Jahre seit Josua das Land eingenommen hat mit den Israeliten und die 12 Stämme aufgeteilt hat. Und jetzt sind wir bereits in einer Zeit vom totalen Abfall und von der Gottlosigkeit. Und wir wollen auch von dem lernen, oder? Aber ganz ehrlich, findest du es nicht auch traurig, wenn Könige leise ist? Aber die Wahrheit ist doch, wenn man unser Leben anschaut, ist doch genau die gleiche Dynamik im Kleinen, oder? Es ist ein Abwechseln von Aufschwung und wieder Zerstörung. Wieder Aufschwung und wieder Zerstörung. Und der Aufschwung ist immer gleich definiert. Es ist immer durch Buße, durch Erkennen von Gott, durch Buß, durch Hingabe, durch Gehorsam. Oder wie wir es gehört haben von der Debbie, Freund sein von Gott und ein Freund tut, was Gott sagt. Das sagt Jesus. Ich sage meine Freunde, wenn ich tue, was ich auch sage. Und dann gefolgt von eigenen Weg, Rebellion, Sünde. Und da kannst du richtig zuschauen, wie ganze Leben und ganze Familien und eben auch ganze Völker kaputt gehen. Und darum müssen wir lernen und wissen, dass Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst, um ein Leben, das ihm gefällt. Und es gibt nicht eine einzige Versuchung in deinem Leben, wo deine Kräfte jemals werden übersteigen. Ist das nicht nett? Hä? Ist das nicht nett von Gott? Hat er nicht an alles gedacht? Also, die Botschaft heute ist wieder eine Botschaft, die uns auffordert, ganze Sachen zu machen mit Jesus. Ihm von ganzem Herzen anschauen. Wir werden nämlich Hannah und Eli miteinander vergleichen. Aber zuerst gehen wir noch ein bisschen Geschichte rein, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Hannah kommt einen Sohn über. Für die, die jetzt gerade neu reinzappen. Es war ein Mann, gewesen, der Elkanah, der ist ein Ephraimiter gewesen, aus dem Bergland, hat zwei Frauen gehabt. Peninna und Hannah. Und Hannah hat leider kein Kind bekommen. Und Peninna hat sie immer fertig gemacht wegen dem. Und sie sind damit zusammen geopfert gegangen, einmal im Jahr auf Shiloh, wo die Bundeslade gestanden ist. Und dort hat der Priester Eli dient. Und der Priester Eli hat zwei Söhne gehabt, nämlich den Hophni und den Phinehas. Und Hannah war so verzweifelt vor Gott, dass sie eines Tages ein Gelübde gemacht hat, wo sie am Opfern waren, wo sie am Anbeten waren und gesagt hat, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann gehört er ganz dir. Das heisst, sie hat gesagt, ich werde ihn nie rasieren, ich werde ihm nie die Haare schneiden. Das sogenannte Nazirärgebot, das findet ihr auch im Neuen Testament wieder. Und er wird am Herr dienen vom ersten bis zum letzten Tag. Sie hat ihren Sohn, den sie noch nicht mal hatte, Gott von Anfang an Gott abgegeben. Und tatsächlich hat Eli ihr das Gebet bestätigt. Zuerst hat er gemeint, sie sei betrunken, weil sie so intensiv gebetet hat. Aber er hat das gar nicht recht verstanden. Aber nachher ist herausgekommen, er bestätigt ihr, dass tatsächlich Hannah gebärt einen Sohn und bringt ihn dann auch, wie sie gesagt hat, zum Eli in die Stiftshütte oder in den Tempel, wie es genannt ist in der Bibel. Und zwar heisst, sie hat das Kind gebracht, sobald es entwöhnt worden ist. Jetzt weiss man, ein Kind kann man bemilchen. Oder wie sagt man dem? Stillen. Oh. Sorry, alle Mamas. Etwa bis 5. Kann man das machen, ja? Kann man machen. Mhm. Ist nicht unbedingt jetzt der Plan für uns in unserer Kultur. Aber das kann man also machen. Aber kannst du denken, dass das Büebli, das ist wahrscheinlich im Alter von 3 bis 5 Jahren, 3 war es wahrscheinlich, hat das Mami das Kind weggegeben. Und jetzt alle, die Mamis sind oder wissen, wie kleine Büebli sind im Alter von 3 Jahren, die gehst nie weg. Die wollen nämlich bei dir sein und du willst bei ihnen sein. Und das ist etwas vom Herzigsten, was es gibt. Wird vielleicht noch von kleinen Büsi getoppt. Aber lassen wir das. Ich rede mich wieder ins Elend. Auf jeden Fall, die Hannah, die hat den Bub erbeten, sie hat ihn bekommen und sie hat genau so gehandelt, wie sie gesagt hat, sie hat ihr Gelübde eingelöst. Und das war sehr krass gewesen, schon mal ihren Sohn weggegeben. Aber schau mal, in welches Umfeld hat sie denn den Sohn weggegeben? Sie hat sie nämlich Eli gebracht und der Eli hat, wie gesagt, zwei Söhne gehabt. Und die zwei Söhne waren richtig böse gewesen. Richtig, richtig böse. Und ich habe so ein Bild, ich habe so eine Vorstellung. Als ich noch nicht Nachfolger von Jesus war, bin ich auch ab und zu in gewissen Kreis verkehrt. Und es hat da im Kreis 5 so Kifferlokal gegeben. Heute darfst du ja überall, glaubst du, kiffen. Ich weiss es nicht. Oder darfst du nicht mehr. Auf jeden Fall, I don't know. Und ich bin gerne dorthin gegangen. Und ich bin zu Fuß unterwegs eines Tages. Und ich fahre an. Und ich sehe eine riesige Limousine anfahren. Und ein alter Mann am Steuer. Und ich habe gesehen, ich habe total in dem hineingelebt. Und trotzdem hat es mir das Herz gebrochen. Folgende Geschichte. Der alte Mann fährt an. Zwei Söhne steigen aus. Ich war dort vielleicht 17. Die sind sicher weit über 20 gewesen. Und die sind total abgefackelt gewesen. Die Augen, alles. Hast du gewusst? Ich habe gewusst, die sind wirklich böse Menschen. Total der Drogen verfallen, oder? Und sie sind dort hingefahren. Der Vater hat sie vor den Spunden hingefahren, vor die Kifferbude. Sie haben ihm noch ein paar böse Worte gesagt, Türen geschletzt und sind ins Lokal hineingegangen. Und der alte Mann ist weitergefahren. Ist das nicht hart? Wenn deine Söhne ihren eigenen Weg gehen und mir ist das so entgegengekommen, wie sie ihren alten Vater verachtet und ausnützt. Ich kenne natürlich Geschichten hinter nicht, aber irgendwo beim Eli ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Weil er zwei Söhne hatte und der hat sie als Priester eingesetzt. Der Eli war ein Aaronit, also eine Abstammung vom Aaron. Das ist der Bruder von Mose. Das ist ein Levit, also das ist vom Feinsten. Das ist absolut, das ist der feinste Stammbaum, den du überhaupt kannst haben. Und dem sind die beiden Söhne sind dann eben als Priester eingesetzt gewesen, weil die Leviten sind Priester. Ich lese da im 2,12. Aber die Söhne Elis waren Söhne Belials. Sie kannten den Herrn nicht. Und die Priester, das sind die beiden, sie verfuhren mit dem Volk. So, wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, so kam der Diener des Priesters, während das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel und drei Zinken in seiner Hand, also eine Gabel mit drei Zinken in seiner Hand, und er stieß damit in den Topf oder Kessel, in die Pfanne oder Schüssel. Alles, was er mit der Gabel herauszog, das nahm der Priester für sich, so machten sie es bei allen Israeliten, die dorthin nach Silo kamen. Und Er hat ebenso kam der Diener des Priesters, ehe man das Fett in Rauch aufgehen ließ, und sprach zu dem, der opferte: Gib mir das Fleisch her, damit man es für den Priester braten kann, denn er will es nicht gekocht, sondern rohes Fleisch von dir nehmen. Also, wir müssen jetzt ein bisschen in die Opferordnung hineingehen, aber auf alle Fälle, stell dir vor, die Leute kommen von überall an den Ort, wie eine Hanna, wo wirklich gottesfürchtig ist, oder wahrscheinlich sind nicht alle gottesfürchtig gewesen, aber sie haben andere Erwartungen gehabt, und der Priester kommt einfach und reißt denen alles aus der Hand, und es hat eine Ordnung gegeben, dass zum Beispiel das Fett zuerst aufgeht, und das ist dem egal gewesen, der hat alles genommen, das Fleisch hat man nicht kochen können, weil er es gerne grilliert hat. Das ist eigentlich, das wäre etwa so, wie wenn du da in die City Church reinkommst und ich hätte ein paar Türsteher und die würden einfach zuerst mal einen Kopfnuss geben, dein Portemonnaie und dein Handy abgeben und dann könntest du da noch ein bisschen putzen und dann nachher wieder rausgehen. Das ist etwa das Feeling, das die hatten. Und das ist wirklich schlimm gewesen. Sie ist noch weitergegangen. Sie haben sich an den Frauen vergangen. Eli war sehr alt, lassen wir da ein paar Vers später. Und er hörte alles, was seine Söhne an ganz Israel taten und dass sie bei den Frauen lagen, die vor dem Eingang der Stiftshütte den Dienst verrichteten. Also wirklich absolut krass. Die haben jetzt wirklich alles gemacht, was böse ist. Und naja, das ist das Bild. Das ist die Situation, wo die Hanna ihren kleinen, dreijährigen Bub gegeben hat. Habe ich wirklich Respekt. Da braucht es das Wort und die Eigenschaft, die wir heute gehört haben, Vertrauen. Das Problem von den Söhnen ist offensichtlich, da werden wir nachher noch darauf zu reden kommen, aber das Problem war, schon im Vers 12 heisst es da: Aber die Söhne Elis waren Söhne Belials. Belial, das ist eigentlich ein Wort, das man übersetzen kann mit wertlos. Es sind wertlose Söhne. Und jetzt zucken natürlich alle Humanisten zusammen, oder? Und wir haben auch schon mal darüber geredet, ob Gott Lieblingskind hat oder nicht. Natürlich hat er Lieblingskind. Und natürlich schaut er Leute auch als wertlos an. Und ein Grund, dass wir keine Gottesfurcht haben in unserem Land, ist, dass wir meinen, unser Gott sei so ein Durchschnittsmensch, wo einfach so locker dahin geht und für alle immer genau der gleiche Durchschnittslauarme ist nicht so schlimm typisch. Es ist aber nicht so. Nein, die Söhne Belials sind wertlos in Gottes Augen. Jetzt musst du mal durchschnaufen, gell? Schnaufen mal durch, tu es mal verarbeiten. Ja, es heisst auch die Gesetzlosen, das sind wörtlich die ohne Tora. Aus Gottes Augen sind sie wertlos. Ja, was heisst das jetzt? Was heisst das jetzt? Eben, das kannst du dir selber beantworten. Es ist einfach so. It's true. Es ist einfach so. Denk darüber nach, wir müssen daran nachdenken. Aber er sagt, hey, das sind voll wertlose Söhne, die bringen gar nichts. Ja, ich muss doch noch einen Satz sagen. Kann so ein Mensch wieder Wert bekommen? Ja. Was hat denn in Gottes Augen Wert? Rechtschaffenheit hat in seinen Augen Wert. Okay, jetzt kommen wir dieser Sache schon näher, oder? Was hat denn keinen Wert in Gottes Augen? Wenn man Frauen vergewaltigen tut, wenn man Leute abschlägt, ein Portemonnaie aus der Hand nimmt und das Handy abnimmt und das Opfer stillt, das hat bei Gott keinen Wert. Und wenn das ein Charakter wird, dann wird der ganze Mensch wertlos. Und wenn das eine ganze Nation, ein ganzes Volk macht und auf die Spitze treibt, dann hat Gott nur eine Möglichkeit, nämlich das Gericht zu enden. Versteht ihr? In dem Denken sind wir gar nicht mehr drin. Stimmt's? Für wer ist das neu? Wisst eigentlich alle, ja, für den meisten ist es neu, oder? Und das hat eben auch damit zu tun, dass wir dann eben am Ende des Tages, wenn alles erlebt ist und wenn Gott nur gut ist und nie Konsequenz folgt, dann ist eben auch keine Gottesfurcht mehr im Land und dann fängt man eben machen, was man will. Und genau das ist eigentlich auch Statement gewesen über diese Zeit im Richter 21,25. Das ist eigentlich da gerade im letzten Buch, ist der letzte Vers und dort heisst es: Und jeder tat, was in seinen Augen recht war. Oder? Und das ist eigentlich eine Zeit von der Gottlosigkeit, die wir auch heute bei uns haben. Jeder tut, was er richtig findet und findet auch noch eine gute Begründung. Und im Samuel 3 wird die Zeit auch beschrieben, was heisst, in jener Zeit war das Wort des Herrn selten. Also Gott hat gar nicht mehr gross mit seinen Leuten geredet, weil sie sowieso nicht gehört haben. Und die Söhne sind eben genau zwei so Spitzenreiter gewesen. Und da ist mein Aufruf einfach, lass uns in den Augen von Gott Wert haben. Lass uns Wert haben. Lass uns wertvoll sein für Gott. Lass uns wertvoll sein. Ich weiss, es ist ein Herzwort, aber ich habe mir eben vorgenommen, wenn wir schon ins Alte Testament hineingehen, dann wollen wir das nicht einfach beschönigen und auslassen, die Härte stellen, sondern wir wollen es an uns heranlassen, also ich will es an mich heranlassen und ich will es mit dem Heiligen Geist können auswerten, damit auch eine Lehre für unsere Zeit hineinkommt. Auf jeden Fall, das Problem war, der Eli hat schon seine Söhne ermahnt. Es heisst da zum Beispiel, als Eli aber sehr alt war und er hörte alles, was seine Söhne taten, habe ich schon gelesen, und er sprach zu ihnen, warum tut ihr dies? Denn ich höre von der ganzen, vom ganzen Volk euer böses Handeln. Nicht doch meine Söhne, das ist kein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr bringt das Volk des Herrn dazu, dass es Sünde begeht. Wenn jemand gegen einen Mensch sündigt, so wird Gott ein Schiedsrichter sein. Aber wenn jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird für ihn Fürsprecher sein? Also ihr seht, der Eli hat versucht, seine Söhne zu korrigieren. Aber was war eigentlich sein Argument gewesen? So im ersten Teil, das Volk. Hey, die Leute, ich höre Sachen, das ist nicht gut. Das Volk kommt Probleme über. Und der Eli hat gar nicht das Verständnis gehabt, dass es eigentlich im Leben um Gott geht, obwohl er Gott kennt hat. Weil er hat das Wichtigste vernachlässigt, was ein Vater machen sollte. Und was ist das, wenn du Vater bist? Deine Kind, Gott. Ja, Erziehen finde ich wichtig, aber der wichtigste Teil der Erziehung ist, dass deine Kind Gott kennenlernen. Das ist das Allerwichtigste. Und er hat das verpasst. In der Bibel heisst es, in einem Psalm, sagt Gott, ich möchte dich mit meinen Augen leiten. Das ist wunderschön. So wird Gott leiten. Das ist sein Herz, das ist sein Vaterherz. So gütig und so barmherzig ist Gott, dass er jeden Mensch, auch die Söhne Belials, hat er wollen mit den Augen leiten. Das heisst, er schaut dir in die Augen, du schaust Jesus in die Augen und in seinen Augen siehst du den Weg, wo du sollst gehen und er führt dich mit seinen Augen. Aber gleichzeitig im nächsten Vers heisst es, und darum sind nicht wie Maultier. Oder? Und ein Maultier kannst du eben nicht mehr mit den Augen leiten, sondern das muss... Das musst du mit einem Stäckchen treiben. Und das möchte Gott nicht. Und bei der Erziehung von Kindern ist es eigentlich genau so. Die erste Verantwortung von Eltern ist, dass sie ihre Kinder mit den Augen leiten können. Das heisst, sie müssen selber sich von Gott mit den Augen leiten lassen. Jesus lebt in ihnen. Und sie haben Herzenskontakt zu ihren Kindern. Einen tiefen Herzenskontakt. Und das hat Gott alles so gemacht. Das ist alles eingerichtet. Und solange der Herzenskontakt da ist, kannst du in das Kind investieren und es kann wachsen und aufgehen und es wird Gott kennenlernen. Und nachher sind es schon zwei. Und jetzt ist eben der grosse Unterschied, was der Eli nicht gemacht hat. Er hat seine Kinder Gott nicht gezeigt. Und darum hat die Ermahnung auch nichts genützt. Weil seine Kinder haben kein Fundament gehabt. Und erstens war er schon alt, vielleicht hat er vorher schon mal etwas gesagt. Aber es nützt nichts, wenn du jemanden ermahnst, im Namen vom Herrn, wenn der Gott nicht kennt und kein Fundament hat. Verstehst du? Daher ist das Wichtigste für uns Eltern, dass wir die meiste Zeit dazu aufwenden, dass unsere Kinder eine Verbindung haben mit dem Heiligen Geist und Gott persönlich kennen. Und dann, selbst dann, setzt der Erziehung oder der Ermahnung ein. Aber wenn du dann eine Person ermahnst, die ein Fundament hat, Jesus Christus, dann ist es eine Frage von der Zeit, bis die Person das versteht. Vielleicht reagiert sie nicht sofort, aber manchmal auch schon. Aber wenn ein Kind eben eine Beziehung hat zu Gott und die Eltern ermahnen es, dann macht das Klack, Klack, Klack und alles ist total locker. Also Kindererziehung ist in dem Sinn dann relativ einfach, wenn du selber erfüllt bist mit dem Heiligen Geist und unter der Salbung Gottes stehst und deine Kinder im frühen Alter ins Gleiche hineinführst. Es gibt auch dann noch rechte Ups und Downs und Gefahren lauern überall. Aber Gott hat es so eingerichtet, das möchte ich euch einfach euren jungen Eltern auch sagen, Gott hat es so eingerichtet, dass ihr eure Kinder auch in einer schwierigen, düsteren Zeit zu Frauen und Männern Gottes formen könnt. Das sehen wir nämlich beim Samuel, beim kleinen Samuel, der beim Eli abgegeben ist. Halleluja. Ja, eine kleine Klammer, vielleicht ein bisschen zu gross.
Zu gross.
Aber das Thema Erziehung, das Thema Söhne, kommt eben immer wieder. Das haben wir jetzt erst mal gehört, wir werden es noch zweimal hören. Super, super wichtig. Und darum, liebe Väter und auch Mütter, nehmt euch Zeit, wenn möglich, geht nicht arbeiten, wenn sie lieber ein bisschen verzichten. Und nehmt euch Zeit und investiert in eure Kinder. Und wenn es nicht anders geht, nehmt euch so viel Zeit wie möglich raus, auch die Väter, und investiert in eure Kinder, weil ihr Herz ist an euch gebunden. Und ihr könnt jetzt etwas hineinlegen. Und das ist so stark, das wird stärker sein, als das, was nachher irgendwann ihre Kollegen werden bringen, wo extrem stark ist. Das zieht dann richtig. Aber wenn ihr schon das Fundament legt, dann sind ihr auf der Siegerseite. Halleluja. Amen. Schön, hä? Schön, Halleluja. Aber das Verständnis müssen wir haben. Sonst kann das mehr als ein blaues Auge geben. Na gut, also eben die beiden Söhne sind wirklich so ein bisschen Sinnbild gewesen, wie es am Volk Israel gegangen ist. Katastrophe, also das Volk ist nicht besser gewesen als die Priesterschaft. Und dann hat es ein Gericht gegeben. Eine Gerichtsandrohung über dem Eli und seinem Geschlecht. Und die möchte ich euch lesen. Die ist im 1. Samuel Kapitel 2 und Vers 30 ist für mich so ein Highlight. Ich lese ab 27. Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm, so spricht der Herr, habe ich nicht dem Haus deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie noch beim Hause des Pharaos in Ägypten waren. Ja, ihm habe ich mich dort vor allen Stämmen Israels zum Priester erwählt, damit er auf meinem Altar opfere, Räucherwerk anzünde und das Ephod vor mir trage. Und ich habe dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Kinder Israels gegeben. Also ist klar, der Eli geht direkt auf den Aaron zurück, wie ich vorher schon gesagt habe, der feinste Stammbaum, den man sich wünschen kann. Warum tretet ihr denn meine Schlachtopfer und Speiseopfer, die ich für meine Wohnung angeordnet habe, mit Füßen? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, so dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Speiseopfer meines Volkes. Das war Kritik. Es sind zwei Gerichtsankündigungen. Das war Kritik vom Prophet, von Gott an Eli. Er sagt, du liebst deine Söhne mehr als mich. Aber wir haben vorher gelesen, dass er sie schon ermahnt hat. Er hat schon gesagt, Söhne, was ich da gehöre, gefällt mir nicht. Aber da lernst du eben daraus, dass eben nicht die gute Absicht zählt. Ja, ich habe schon, weisst du, wir sind schon gute Eltern gewesen, weisst du, wir haben unsere Kinder schon gerne gehabt, oder? Das zählt überhaupt nicht. Was zählt, ist einzig und allein das Resultat. Amen? Schon wieder so eine krasse Aussage. Aber ich muss eben den Level erhöhen, weil ihr seid so richtige, feuerfeste Jünger. Ihr müsst wissen, alleine Tat zählt vor Gott. Du findest keinen einzigen Bibelvers, das heisst, aber er hatte ein gutes Herz. Nein, er tat, was dem Herrn gefiel oder er tat, was dem Herrn nicht gefiel. Also hören wir auf, über irgendwelche Ausreden reden und vermeintlich gute Motivationen. Entweder stimmt es, dann ist es gut, oder es stimmt nicht, dann muss es korrigiert werden. Und das ist nicht so schlimm. Etwas korrigieren ist kein Problem. Die Bibel sagt, den Buß tun, umdenken, neu machen. Das müssen wir doch ständig. Also, Gott hat gesagt zu Eli, hey, du gefällst mir überhaupt nicht, weil dein Leben zeigt mir, dass du deine Söhne mehr liebst als mich. Bang. Und dann kommt etwas Krasses. Darum spricht der Herr, und du musst denken, das Priesteramt ist seit 400 Jahren in seiner Hand, in seiner Familie. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus seines Vaters sollen ewiglich von mir ein- und ausgehen. Ewiglich. Also von der ganzen Äon, Äon zu Äon. Aber nun spricht der Herr, das sei ferne von mir. Darum im Titel, oder? Passe ich jetzt Gott an? Fragezeichen. Und wisst ihr, darum liebe ich eben das Wort Gottes. Es ist wirklich offen und ehrlich. Also auch Widersprüche wirst du drin finden, Sachen, die da in unserem kleinen Hirn irgendwie Konfusionen verursachen und Kollisionen verursachen. Und das ist für mich so eine. Das ist auch ferner von mir. Also er sagt es noch selber deutlich, hey, ich denke jetzt um, ich mache es nicht mehr so, wie ich gesagt habe. Und dann sagt er, dass er, sondern die neue Regel ist, wer mich ehrt, den will ich wieder ehren und wer mich verachtet, der soll auch verachtet werden. Und dann sagt er zum Eli, schau, es kommt eine Zeit, da will ich das ganze Haus von dir abbrechen und du wirst keinen einzigen Nachkommen mehr haben. Alle, und das ganze Nachwuchs seines Hauses soll im Mannesalter sterben. Und dann sagt er, und übrigens, und ich will mir einen neuen Priester erwecken, der tun wird, was nach meinem Herzen und nach meiner Seele ist. Vers 35. Und ich werde ein beständiges Haus bauen und er wird alle Tage vor meinem Gesalten aus- und eingehen. Also das ist wirklich krasse Sache, oder? Gott ändert seine Meinung und er ändert wirklich seine Meinung. Es gibt sicher ein paar super Bibelstudierte, die mir sagen, nein, er hat seine Meinung nicht geändert. Sicher hat er seine Meinung geändert, es steht ja da. Er hat seine Meinung geändert. Man kann sie wahrscheinlich dann schon noch irgendwie ein bisschen abfedern, aber Gott kann das, Gott kann das. Und das ist eben eine Natur von Gott und die möchte ich euch eben erklären, so wie ich sie verstehe. Unser Gott ist Gott von der Erwählung. Also er hat Adam und Eva erwählt, im Paradies zu sein, mit ihren Nachkommen und Nachkommen und Nachkommen. Und ich sage euch, das war das beste Örtchen, was es je gegeben hat. Die haben es absolut genial gehabt. Im Paradies, die sind viel Blut umeinander gerannt, den ganzen Tag. Haben alles Fruchtbare, haben nichts arbeiten müssen. Haben Kinder gehabt, haben Tiere gehabt, die können reden mit denen, die gerne Tiere haben. Es war wirklich der Hammer gewesen, oder? Und sie waren erwählt gewesen. Aber dann haben sie sich anders entschieden, weil Gott gibt dem Menschen den freien Willen. Und Gott hat sich angepasst. Er hat sich angepasst. Und so ist es durch die ganze Geschichte durchgegangen. Gott hat sich immer wieder angepasst. Er hat sich immer wieder am Verhalten des Menschen angepasst und hat auch seine eigene Aussage oftmals wieder in eine neue Bahn gelenkt. Wenn du dann das Gesamtbild hast, geht es dann schon auf. Es geht dann schon irgendwann auf. Oder? Also, er hat nach wie vor das aaronitische Geschlecht auf dem Thron gehabt. Nach wie vor sind die Leviten Priester gewesen. Aber er hat jetzt angefangen, die abzusetzen, wenn sie nicht mehr recht da haben. Das war neu gewesen. Und gleichzeitig hat er es geöffnet und hat gesagt, hey, ihr seid zwar Aaroniter, aber nur weil ihr jetzt in dem Stamm geboren seid, ihr habt es wirklich verpasst. Ich öffne das Feld jetzt. Und was ist die Bedingung heute, um ein Priester sein vom Höchsten? Und einen Levite, sozusagen einen Levitendienst zu haben. Wiedergeburt. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, das zählt, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Und er sagt da schon x Jahre vorher, siehe, das sei ferner von mir, sondern wer mich ehrt, den will ich ehren und wer mich verachtet, den will ich verachten. Seht ihr, Gott hat Lieblingskind. Stimmt's? Amen? Ja. Du bist sicher nicht sein Lieblingskind, wenn du ihn verachtest. Das ist schon mal klar. Und wenn du ihn ehrst, ehrt er dich auch. Ist doch mal cool, oder? Das ist mal ein richtiger Rippenbox in unser humanistisches Denken, der uns so viel Leid und so viel Elend eingebracht hat. Also, da ist eigentlich die Grundlage schon gelegt, schon angedeutet, dass einmal eine Zeit kommt, wo auch du und ich vor Gott ein königliches Priestertum genannt werden. Ist das nicht der Hammer? Ich weiss nicht, ob es so interessiert, aber da geht es ja dann noch weiter. Und er sagt, aber ich will einen treuen Priester erwecken, der tun wird, was nach meinem Herzen und meiner Seele ist. Ich werde ihm ein beständiges Haus bauen und er wird alle Tage von meinem Gesalten ein- und ausgehen. Genau. Und da ist natürlich die Frage, wer ist jetzt der Priester? Vielleicht kannst du das kurz mit dem Gegenüber austauschen.
Die Neugeborenen.
Die Neugeborenen? Mhm. Ja, bin ich auch stark in die Richtung gekommen. Haben wir andere Vorschläge? Jesus, der Messias. Ja. Andere Ausleger sagen, Samuel ist auch, genau, das sind so ein bisschen die gängigen Auslegungen. Und es gibt noch eine andere gute Idee, Er ist ein Nebenschauplatz, vielleicht interessiert es euch gar nicht gross. Aber dann schon beim Salomon sind die Söhne Zodax gekommen, auch Aaroniten. Und im Hesekiel 44, das ist ein prophetisches Buch vom Prophet Hesekiel, geschrieben im Exil in Babylon. Und ab dem Vers 4, ab dem Kapitel 40 geht es um den neuen Tempel, der soll gebaut werden, wo soll entstehen. Aber die levitischen Priester, die Söhne Zadoks, die den Dienst meines Heiligtums... Nein, ich glaube, das... Danke für den Steilpass, aber das ist wirklich... Da habe ich schon einen Klemmer. Aber ich mache nochmal. Aber die levitischen Priester, die Söhne Zadoks, die den Dienst meines Heiligtums bewahrt haben, als die Kinder Israels von mir abgeirrt sind, die sollen zu mir nahen, um mir zu dienen, und sie sollen vor mir stehen, um mir Fett und Blut zu opfern, spricht Gott der Herr. Vermutlich liegt nach, dass das eben schlussendlich nicht Jesus ist und auch nicht der Samuel, sondern eben die Söhne Zadoks, wo dann nur wenige Jahre später ins Priesteramt reingekommen sind. Aber eben, es geht noch weiter als das. Wir sollen heilige Priester sein und auch der Ort der Anbetung, der damals in Shiloh war und später im Tempel, wo alle haben müssen in den Tempel kommen, anbeten, der ist durch Jesus Christus gesprengt worden. Wo wird das aufgelöst? Dass klar wird, dass jeder Mann zu jeder Zeit überall anbeten kann. Darf ich kurz austauschen? Oh, ich höre schon. Hä? Ja, dürfen Sie reinrufen, Johannes höre ich, korrekt, Kapitel. Es ist nämlich der bei der Frau und Brunnen mit der Samariterin, was der Kampf ist, wo man jetzt anbeten soll, am Berg Gerizim oder wo auch immer. Da sagt Jesus: Frau, glaub mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem dem Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt und so weiter. Aber die Stunde kommt, ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Amen. Hey, welcome. Und das ist alles schon. Jetzt verstehen wir es. Johannes 4,21. Also, Gott sagt schon da, x 100 Jahre vorher, sagt er, schau, ich habe umgedacht, jeder soll zu mir kommen, der mich ehrt. Und wer mich ehrt, der ehre ich. Und wer mich verachtet, der wird mich auch spüren. Und ich möchte mit euch jetzt in eine spannende Sache hineingehen. Nämlich der Vergleich von der Hanna und vom Eli. Was man noch müsste sagen eigentlich, wir haben dich super lang angebettet, aber ich muss mir die paar Minuten, glaube ich, da doch noch rausnehmen, damit wir, was ich ja total promote. Wäre schade, da wieder mit drinnen abbrechen eigentlich. Was man eben noch muss sagen, das war das erste Gericht von dem Mann Gottes, der gekommen ist zum Eli. Es ist nachher nochmal ein Gericht gekommen. Und zwar ist eben der Samuel... Tatsächlich hat er beim Eli gewohnt und er war gottesfürchtig und er hat wirklich den besten Schlafplatz gehabt, den du dir jemals kannst, wünschen kannst. Also wenn ich richtig neidisch. Wisst ihr, wo er geschlafen hat? Im Tempel bei der Lade. Die Lade, das ist jetzt für die einen vielleicht eben noch ein bisschen Fremdwort, das war die Bundeslade gewesen. Die haben das Bauen in der Wüste auf Anweisung von Gott mit Cherubim drauf. Und in dieser Bundeslade sind die 10 Gebote gewesen. Später dann ein goldiger Becher mit Manna drin und der Stab Aarons. Und zwischen diesen Cherubinen war die Herrlichkeit Gottes gewesen. Und das muss extrem High Voltage gewesen sein, Hochspannung dort. Weil der Priester hat später eigentlich grundsätzlich, wo der Tempeldienst wieder nach Ordnung gelaufen ist, der gar nicht dort verschlafen. Wo der Tempeldienst nach Ordnung gelaufen ist, hat der Priester, der Hohepriester, einmal im Jahr ist er reingegangen und er hat ein Fädeli am Fuß gehabt. Weißt du warum? Falls er umfällt, ja, aber wie? Falls er stirbt, wegen der Herrlichkeit Gottes, dass er ihn rausziehen könnte. Und Samuel hat dann geschlafen. Oder wenigstens ganz in der Nähe. Der Ort ist nicht angegeben. aber ich vermute, dass wirklich bei der Laden, doch, es steht sogar bei der Laden. Das ist absolut gewaltig. Und dann hat Samuel angefangen, Gottes Stimme zu hören. Ah, da, genau. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. So steht es, genau. Und dann hat der Gott Samuel dreimal gerufen und er ist nie daraus, hat immer gemeint, der Eli ruft seinen Meister. Und irgendwann hat der Eli dann auch geschnallt, aha, das ist Gott, der Samuel ruft und hat ihm gesagt, schau, wenn du das nächste Mal die Stimme hörst, dann sagst du einfach, Herr, hier bin ich, dein Diener hört. Und das ist auch wieder ein sehr weiser Rat vom Eli. Und übrigens, also wenn du Gottes Stimme hörst, was ist die Antwort? Herr, hier bin ich, dein Diener hört. Das ist wirklich ein super Entree. Und dann nachher kannst du nichts falsch machen. Und der hat das genau gemacht. Und dann hat eben der Gott Samuel das Gericht mitteilt. Das ist schon hart. Zuerst, wenn er von Gott gehört ist, ich werde deinen Meister an einem Tag zerstören. Er sagt da, geh wieder hin, leg dich hin. Und dann kam der Herr und sprach, siehe, ich will eine Sache in Israel tun, dass jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden, sagt Gott. Er weiß schon, was er macht, was er auslöst. An jenem Tag will ich an Eli alles in Erfüllung gehen lassen, was ich gegen das sein Haus geredet habe. Ich will anfangen und es vollenden. Denn ich habe ihm gesagt, dass ich sein Haus auf ewig richten werde, wegen der Sünde, von der er wusste, weil seine Söhne sich dem Fluch zugezogen haben und er hat ihnen nicht gewehrt. Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen, dass die Schuld des Hauses Elis ewiglich nicht gesühnt werden soll, weder durch Schlachtopfer noch durch Speiseopfer. Wow. Samuel hat gehört von Gott, dass sein Meister eine Sünde gemacht hat, die nie vergeben werden kann. Und dass er und seine ganze Generation ausgelöscht wird. Das ist krass. Und dann hat Samuel natürlich wissen, schon älter gewesen, schon alt, was hat er ihm dann gesagt? Entschuldigung, der Eli hat es wissen. Und nachdem er es ihm dann gesagt hat, sagte Samuel, es ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Und dann heisst Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel ein Prophet des Herrn war und bestätigt ist. Und der Herr erschien weiterhin in Shiloh, denn der Herr offenbarte sich Samuel in Shiloh durch das Wort des Herrn. Als ich das allererst mal gelesen habe, vor weit mehr als 20 Jahren, habe ich so richtig sympathisiert mit dem Eli. Ich dachte, der ist so demütig. Der ist so demütig. Der nimmt das einfach entgegen. Sein eigenes Todesurteil. Und sagt einfach, okay, wenn es du bist, Herr, dann soll es passieren. Aber wisst ihr was? Das trifft vor Religiosität. Das ist so ätzend. Das ist die dümmste Antwort, die er hätte geben können. Wirklich. Weißt du, er tut so fromm, ah ja Gott, ich kenne zwar Gott, es ist Gott, ja Gott, sein Wille geschehe, sein Gericht möge kommen, oder? Aber er hat nicht den Charakter gehabt zum Handeln vorher. Aber er ist nachher demütig, religiös, glitschig, schlabrig, stinkig genug, zu sagen, okay, dein Wille geschehe. Und noch demütig erscheinen. Mich regt er richtig auf. Sicher. Er hätte seine Auftrag wäre gewesen, erstens mal seinem Kind Gott kennenlernen machen. Dass sie Gott kennenlernen können. Und dann zweitens, wenn es dann nicht klappt, und ich komme zurück zu dem Beispiel, du sollst dich mit den Augen leiten, oder ich möchte dich mit den Augen leiten, wenn es dann nicht klappt, dann sei nicht wie die Maultiere, dann haben die Eltern immer noch die Verantwortung, das Gesetz durchzusetzen. Also das Erste ist mit den Augen leiten, wenn das nicht geht, dann nimmst du halt die 10 Gebote führen, oder? Und dann wirst du halt eben ein bisschen ernster und ein bisschen strenger. Und dann hat seine Söhne einfach flubberdibub sollen absetzen, that's it. Und er hat es nicht gemacht, aber das Urteil Gottes trägt er dann mit Fassung. Ich finde das nicht hohl. Ich reg mich richtig auf. Regst dich nicht auf. Ich habe mich heute Morgen richtig aufgeregt wieder. Als ich das gelesen habe, ist das nicht ein typischer... Das finden wir doch auch unter uns Christen. Nicht handeln. Nichts machen, keine Aktion. Aber dann, wenn es irgendetwas negative Konsequenzen gibt davon, oh ja, das ist der Herr, ich trage das. So lau, nicht? Komm, reg dich doch mal auf. Muss ich mich allein aufregen? Okay. Lass uns Hannah und Eli jetzt vergleichen miteinander. Hanno und Eli haben beide in der gleichen Zeit gelebt und beide haben Gott gekannt. Und beide haben ein grosses Problem gehabt. Hanno hat kein Kind gehabt und Eli hat Kind gehabt, wo Gott nicht gefolgt sind. Und interessant, beide haben ein grosses Problem gehabt, beide haben Gott gekannt. Hanno ist gesegnet worden, der Eli ist verflucht worden. Und darum ist es mega wichtig, dass man den Unterschied rausstreicht und versteht. Hanno musste leiden wegen ihrer Kinderlosigkeit. Sie ist gemobbt worden. Hanno hat lange Jahre von ihrem Leben mit unerfüllten Wünschen leben. Aber nicht nur das, es war nicht nur, dass sie unerfüllte Wünsche hatte, sondern sie ist gleichzeitig auch noch gemobbt und demütigt worden für etwas, wo sie gar nichts dafür kann. Das ist sehr, sehr hart. Das ist eine grosse Einladung zum Bitterwerden oder zum Zornigwerden oder zum Wütigwerden. Und man steht nicht, wie sie mit dem umgegangen ist, aber letztendlich ist sie durchgedrungen und hat ihr Vertrauen auf Gott gesetzt und hat die Sache Gott in die Hand gegeben. Und offensichtlich hat sie das in einer Art und Weise gemacht, wo Gott das gefallen hat, mit einem vertrauensvollen Herz. Und das sieht man auch, wie sie nachher gehandelt hat. Und hat ein Gelübde gemacht und hat einen Sohn bekommen. Und sie hat das Gelübde gehalten, habe ich euch vorher erklärt. Höchster Respekt. Es war nicht einfach, für Hanna das Kind wegzugeben, aber sie hat es gemacht. Und Hanna ist in dieser absolut finsteren Zeit ein Kind geboren worden, das ein absolut Durchbruchsmann Gottes ist, der zu den Top-Propheten zählt, zu den Lieblingsgestalten von jeder Sonntagsschullehrerin und Lehrer und zu den Lieblingsgestalten von so vielen Nachfolgern von Jesus Christus, weil der Samuel hat bei der Bundeslade geschlafen, bei der Herrlichkeit Gottes und er hat von A bis Z den Willen vom Herrn da. Und Hanna hat den Sohn geboren und sie ist demütigt und geschmäht worden. Ein Grossteil von ihrem Leben. Aber nicht nur das, nach dem Samuel hat sie noch 3 Söhne gehabt und 2 Töchter. Was für ein Segen, was für eine Bilanz am Ende des Lebens. He? Gewaltig. Versuche immer den Link zu dir selber zu machen. Wenn du jetzt in einer Zeit bist, wo du etwas vermisst, wo relevant ist. Das war relevant. Also Hanna hat nicht irgendetwas einen Luxus vermisst. Sie hat wirklich Teil von Wert und Identität vermisst in der damaligen Zeit. Und sie hat wirklich geschwommen. Und Gott hat sie so gesegnet. Und der Eli, ich habe es schon gesagt, er hat die beste Stelle gehabt, ist aus dem besten Geschlecht gekommen und hat den besten Job gehabt. Der ist jetzt wirklich mit allen besten Voraussetzungen gekommen. Er ist nämlich der Priester war vom Höchsten und er hat es nur einmal gegeben. Und er durfte den Tempelbetrieb laufen lassen. Also was für ein Segen und wie gesagt, aus der besten Familie und so weiter. Und der Eli hat auch Gott gekannt, er hat gewusst, was richtig und was falsch ist. Sonst hätte er am Schluss nicht gesagt, ja der Herr, dein Wille passiert. Es ist der Herr, oder? Er hat Gott schon gekannt. Er hat gewusst, was richtig und was falsch ist. Aber er hat seinen Kindern Gott nicht gezeigt. Er hat seine erste, wichtigste Aufgabe nicht wahrgenommen. Und nachdem er die verpasst hat, ist er auch nicht charakterstark genug gewesen, zum Einschreiten und einmal Notbremse zu ziehen. Hat er auch nicht gemacht. Und Gott hat ihm gesagt, schau, du liebst deine Kinder mehr als mich. Warum? Weil Korrektur ist halbherzig gewesen. Seine Korrektur ist halbherzig gewesen. Und eben, ich bin jetzt dem nicht ganz tief nachgegangen, aber mir hat schon der Anschein gegeben, ihm war schon noch wichtig, was die Leute gesagt haben. Was sind da jetzt für Gerüchte am Laufen und so? Und das geht doch gar nicht. Es geht doch darum, dass dein Herz vor Gott rein ist. Und das mit dem Gericht habe ich schon gesagt. Als das Gericht gekommen ist, hat er sich so richtig in eine falsche Frömmigkeit geschlimmt. Sein Fehler war, aus Mangels Gottesfurcht hat er erduldet, anstatt gehandelt. Darum bin ich immer misstrauisch, wenn die Leute sagen, ich bin in einer Wüstenzeit oder ich muss es aushalten oder sonst für Sachen. Das ist gut, das kann sein, kann wahr sein. Aber das Reich Gottes besteht zu einem ganz grossen Teil im Handeln. Wobei ich dir will sagen, dass Gebet auch eine Handlung ist. Und das würde ich sagen, Geduld ist auch eine Handlung. Das heisst, wir müssen nicht immer rumflattern, nervös sein und immer etwas machen. Aber unsere innere Einstellung ist permanent am Handeln. Wir sind am Handeln, weil Gott ist auch am Handeln. Oder hast du ihn schon mal gesehen, nicht mehr handeln? Das ist eben dann blöd. Aber wo er da nicht gehandelt hat, hat er wenigstens an einem anderen Ort gehandelt. Und die Sünde vom Eli ist meiner Meinung nach mangelnde Gottesfurcht, Erdulden von Situationen, anstatt mutig mit dem Heiligen Geist, mit dem Wort Gottes, in der Kraft vom Heiligen Geist, die Sache zu korrigieren und zurechtzubiegen. Und Leute, das ist nicht einfach, weil wegen Menschenfurcht. Man will es ja recht machen, man will ja Harmonie und, ist ein anderes Thema. Wir kommen auf das zu sprechen. Das Prinzip gilt immer, schon bei der Hanna, Zug um Zug. Die Hanna hat eine Not gehabt und ist mit dieser Not zu Gott gegangen. Gott hat die Not erhört. Die Hanna hat ihr Gelübde erfüllt. Gott hat den Eli gesegnet. Und darüber hinaus hat er ihr auch noch Söhne und Töchter gegeben. Also es ist immer Zug um Zug. Und so ist es in deinem Leben, wenn du gesegnet sein willst. Und das willst du. Und das will ich ganz mit viel Freude euch sagen, auch den Jungen. Wenn du gesegnet sein willst, ist immer Zug um Zug. Zug um Zug. Du machst etwas, Gott erhört, du handelst wieder. Und Gott hört nie auf. Sein Zug, also es ist nicht ein langsamer Schachspieler, der ist zügig. Und beim Eli ist das Prinzip halt auch gewesen, Zug um Zug, nur Gott hat gehandelt und der Eli? Und irgendwann hat Gott gesagt, komm, Schluss mit dem Spiel, fertig. It's over. Game over. Game over. True, oder? So ist es gewesen, Zug um Zug. Also nicht zu lange warten. Für mich die Lehre? Nein. Die Lehre? Meine schönste Folie. Aber ich kann schon. Ich lasse jetzt dafür an. Es sind nur drei Punkte, drei kleine Punkte. Die erste Lehre ist, Gott kann und will in jedem Umfeld wirken. Egal, wie düster das bei dir aussieht, am Arbeitsplatz oder wo du in der Familie oder wo du auch immer bist, du kannst Hanna-mässig drauf sein oder du kannst Eli-mässig drauf sein. Gott sucht immer einen Weg, wie er sein Licht anzünden kann. Amen? Immer, immer. Und er will es mit dir machen. Oh. Das ist wirklich ein Wunder. Zweitens, Gott, dein Gehorsam entscheidet über deinen Erfolg. Das ist wirklich so. Vielleicht nicht im einzelnen kleinen, vielleicht gibt es mal zwei, drei Entscheidungen, wo du sagst, ich bin so gehorsam gewesen und trotzdem, weißt du, aber über ein Leben gesehen, über eine Generation gesehen, ganz eindeutig. Der Unterschied zwischen einem gesegneten und einem nicht gesegneten Mensch, ein Mensch, der gelingen hat und ein Mensch, der nicht gelingen hat, das ist also das kleine Wörtchen Gehorsam. Wo natürlich aus einem demütigen Herz kommt. Die Hanna war gehorsam, der Eli nicht, obwohl er alles hatte. Der Rich Kid vom Zürichberg hat es vergamet. Und der Gloschar hat es gepackt. Und darum sagt auch Hanna in ihrem Lobgesang, Kapitel 2, mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Dann sagt er, sie redet nicht viel von hohen Dingen, Vermessenes geht nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Vor ihm werden die Taten gewogen, sagt Hanno. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Und ein bisschen weiter sagt sie dann, sagt sie noch, er wird die Füße seiner Getreuen behüten, eben auch wieder Volk von Gehorsam, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis, denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Also, es geht nicht darum, wo du startest, wie du startest. Vielleicht bist du ein Migrant in unserer Schweiz und bist am Brüllen den ganzen Tag, weil du denkst, denen geht es gut, die sind reich. Ja, was lernen wir von der Hanna? Dein Gehorsam entscheidet über deinen Erfolg. Vielleicht bist du in einer Ehe, zänkisch unterwegs und fragst dich den ganzen Tag, habe ich die falsche Person geheiratet? und jetzt dich, dein Gehorsam entscheidet über das Sagen. Vielleicht bist du am Arbeitsplatz und jeder trampelt auf dich rum und macht dich fertig. Und jetzt dich, dein... Oh, muss ich nochmal anfangen? Nein. Dein Gehorsam entscheidet über das Sagen. Amen. Vielleicht hast du alles mitgebracht, hast eine Bibelschule gemacht und zuschaut zwei Zertifikate und eine Seelsorgeausbildung im Schränkchen hängen. Hast du alles? Alles ist parat. Aber du merkst, oh la la la, alles geht bergab. Also, lernen wir von denen. Und der letzte Punkt, schätze deine Bewahrung und deine Erwählung. Du hast eine Erwählung von Gott. Zeit. Ich kann nicht die Dauer zurückstellen, nein. Zeit läuft davon, aber das macht nichts. Deine Erwählung ist ganz etwas Kostbares. Und ich weiss, der Punkt wird eigentlich, das ist eigentlich der Knaller. Du hast eine Erwählung von Gott, ich habe eine Erwählung von Gott. Bei Johannes 15 heisst es, nicht ihr habt mich erwählt. Im Gedanken im Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wow. Nicht ihr habt mich erwählt. Keiner von uns hat Gott erwählt, sondern Gott hat dich erwählt. Ist eine Erwählung auf dir. Wie auf einem Eli. Alles ist da. Beste Stammbaum, beste Job, beste alles. Söhne und Töchter und Priesterdienst. Alles ist da. Du bist erwählt. Und dann sagt Jesus, damit ihr angeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, oder? Und mein Schlussvotum ist einfach, erkenn, dass du erwählt bist und bewahr deine Erwählung, schütze deine Erwählung. Du deine Erwählung wertschätzen. Gott hat das beste Teil für dich ausgewählt. Amen. Und lernen wir von der Hanna. Und handeln wir, wie Gott will. In seinen Augen haben Taten Gewicht, die aus Glauben passieren. Halleluja. Leute, ist das nicht der Hammer? Habe ich ja jetzt richtig ruhig gepredigt. Aber jetzt stehen wir dafür auf. Stehen dafür auf. Und wir wollen die Erwählung. Ich will, dass du die Erwählung, dass du deine Erwählung packst. Pack deine Erwählung. Mach sie so, wie du machst, in deinem Herz oder wo sie auch immer ist. Aber pack die Erwählung und sag, das ist meine Erwählung. Das ist das, was Gott vorhat in meinem Leben. Das ist sein Plan für mein Leben. Das ist das, warum ich geschaffen bin. Das ist der Lebenslauf, den ich in Ehre damit. Und ich pack meine Erwählung und ich schütze meine Erwählung. Und ich laufe in meiner Erwählung im Namen Jesus Christus. Yeshua Mashiach, Halleluja. Hat jeder seine Erwählung? Dann sag mal ja. Ja, du hast deine Erwählung und wir versiegeln die Erwählung im Namen Jesus. Und wir danken dir, Herr, für die Botschaft, Herr, dass wir erwählt sind und dass wir etwas von dir bekommen haben, zum Verwalten, zum Einsetzen für dich. Und ich sprich Segen aus über jede Person, die da ist. Danke, dass wir uns abwenden von allem lauen Nichthandeln. Vor allem nicht zurechtbringen, nicht in Ordnung bringen, vor allem schwiegen und erdulden. Wir sagen Stopp im Namen Jesus. Wir sind aktiv in der Kraft Gottes. Wir sind stark in deinem Namen. Halleluja. Und wir dienen am Herrn. Danke, Jesus. Sprich Segen aus und Frucht für die kommende Woche, dass viele, viele Menschen gewonnen werden für Jesus Christus und Freiheit hineinkommt. Halleluja. Lass uns jetzt einfach in die Anbetung nochmal hineingehen und das nochmal vertiefen. Wir haben auch das Abendmahl vorbereitet, wenn ihr den Bund nochmal bestätigen wollt, euch nochmal prüfen und Vergebung in Anspruch nehmen. Und Leute, es ist der Hammer, es sind alles Erwählte. Alles Erwählte Jünger, da zum Frucht bringen. Was für ein Segen. Amen. Amen.